Ja, hi und herzlich willkommen zu Offroad Heroes, dem Rallye-Podcast. Ich habe hier viele spannende, tolle Gäste für euch in den kommenden Monaten. Jeden Monat gibt es eine neue Staffel über eine andere Rallye. Alles aus dem Offroad-Bereich. Und diesen Monat geht's gleich mal los mit der Classic Dakar. Wenn euch das gefällt und wenn ihr da Lust drauf habt und wenn da mehr von kommen soll, dann drückt mal schnell hier den Abo-Button. Das bringt uns dann nach vorne alle zusammen. Und es geht damit weiter. Was nächsten Monat kommt, sage ich euch am Schluss. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der ersten Folge. Juhu, erster Podcast zum Thema Classic Dakar Staffel 1. Hallo Jörg Sand.
Hallo.
Wann bist du zurückgekommen?
Ich bin jetzt schon über eine Woche zurück. Wir sind zurückgekommen am 16. Januar. Ja.
Und hast du noch überall in deinen Schuhen und überall in deinen Jacken noch so Sand drin?
Die Klamotten, die ich mit zurückgebracht habe, die sind mittlerweile in der Wäsche. Das Gepäck, was ich zurückgebracht habe, ist auch, sag ich mal, wir haben das ja vorher sortiert. Die ganzen Sachen, die ich hier nicht unbedingt brauche, sind noch im LKW. Die kommen dann erst in die Fähre zurück. Und die anderen Sachen sind schon gewaschen.
Okay. Wenn du sagst, die sind da Sachen sind noch auf der Fähre, gibt es da irgendeinen Service, der sich darum kümmert oder ist das Eigenorganisation?
Nee, also in dem, das macht der Veranstalter. Also du gibst die Autos in Marseille ab, dann werden die auf die Fähre verladen und nach Saudi-Arabien gebracht, nach Jeddah und dort abgeladen. Da holst du das Auto ab vor der Rallye und bringst das Auto nach der Rallye dort auch hin und dann werden die dir verladen und du holst es in Marseille wieder ab.
Ja. Oh, das ist ja auch ein bisschen Next Level. Aber wie lang ging das? Eine Woche? 10 Tage?
Die Rallye geht 2 Wochen.
2 Wochen, also du, okay.
Ja, du fährst quasi, wenn man den Testtag mitrechnet, fährst du 13 Tage Auto und einen Tag ist Ruhetag in der Hälfte, auf der Hälfte.
Mhm. War das dieses Jahr das erste Mal, dass die stattgefunden hat?
Die Classic war jetzt zum zweiten Mal.
Jahr
das erste Mal, ja. Letztes Jahr haben sie das als das erste Mal ausgeschrieben. Da waren 28 Starter und jetzt sind 142 gestartet. Das ist also großes Interesse.
Ja, erzähl mir ein bisschen was zum Reglement. Also wie alt müssen die Autos sein zum Beispiel?
Die Autos müssen mindestens, die dürfen nicht jünger sein als Baujahr 1999. Mhm. Und es gibt 3 Klassen im Altersklassen. Die eine Altersklasse, die gibt es 1987, da ist noch alles relativ einfach. Also Käfig, Gurte, Sitze muss man haben, sonst braucht man eigentlich nicht viel. Dann gibt es eine etwas jüngere Klasse, die ist von 87 bis 92. Da ist die Sicherheitsausrüstung schon ein bisschen strenger. Und in der jüngsten Klasse von 1992 bis 99, da muss das volle Programm drin sein, also Sicherheitszelle, Feuerlöschanlage, FT3-Tank, also das ist dann auch ein richtiges Rennauto, wie die heute fast fahren. Ja.
Mhm. Und wenn ich jetzt weiß, dass meine Oma noch einen alten Ascona in der Scheune hat, kann ich mit dem da einfach hinfahren?
Ja, theoretisch kannst du mit dem Ascona da hinfahren, wenn du, wenn das bis 87 ist mit Käfig, Gurten und Sitzen, aber ich würde davon abraten.
Okay.
Also es gibt tatsächlich Teilnehmer, wir hatten auch einen im Team, die mit normalen PKWs fahren, auch wenn sie dafür ausgerüstet sind mit anderen Fahrwerken und so. Hat keiner von diesen Autos die Rallye beendet, im Sinne, dass sie alles gefahren sind, sondern die haben alle irgendwelche Tage ausgelassen, manche mehr, manche weniger. Dann ist jeder Tag ein Scheißtag, würde ich sagen. Ob die das so sehen, weiß ich nicht, aber wenn ich auf 250 Kilometer Sonderprüfung, keine Ahnung, 5-mal anhalten muss, um das Auto auszugraben und 4-mal anhalten muss, um das Auto zu reparieren,
Ja.
Also das ist, wir haben das auch alle unterschätzt, glaube ich. Mhm. Also selbst ich bin seit 20 Jahren bei der Dakar als Journalist dabei. Ich war letztes Jahr nicht dabei, habe das also nicht so beobachten können, was die da fahren in der Classic. Und letztes Jahr war es wohl auch nicht so hart wie dieses Jahr. Wir sind 7216 Kilometer gefahren.
In 2 Wochen.
In 2 Wochen. Das sind nur 1000 1300 Kilometer weniger als die richtige Dakar. Auch wenn die, wenn die nicht so viel Sonderprüfungen gefahren sind bei der Classic wie bei der richtigen Dakar. Wenn du 250, 300 Kilometer Gelände fährst mit einem alten Auto und das Gelände ist brutal gewesen für die Geschwindigkeit, die man fahren musste, das ist echt anstrengend.
Also, ja, und dann ist das mit dem Ascona vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Erzähl mir mal ein bisschen was über dein Auto.
Ja, also mein Auto gibt es ja schon seit 2008. Also wir haben das mit Mercedes-Benz zusammen gemacht. Das ist die Kopie oder eine Recreation von dem Originalsiegerauto von Jackie X von 1983. Also auch 100% originalgetreu nachgebaut, alles wie es damals war. Der Wagen ist schon ewig für Mercedes im Einsatz als Ausstellungsfahrzeug. Ich bin mit dem Ding auch mal ein paar Rallyes gefahren, holländische Meisterschaft und in Tunesien ein bisschen was, El Shot. Und ich meine, die Dakar Classic ist natürlich das ideale Betätigungsfeld für das Auto. Wir haben vorher noch eine Classic Rallye in Deutschland gefahren, um das Ding mal zu gucken, wie das läuft. Dann war ich noch in Holland bei der Abnahme. Das heißt, das Auto hat so 2.500 Kilometer dieses Jahr gekriegt auf dem Tacho, um zu gucken, ob alles fest ist. Und dann haben wir nochmal alles auf links gedreht, also Vorderachse, Getriebe überholt, alles mögliche, bevor der Nacht auf die Dakar ging. Hat ein Spezialfahrwerk drin und ist ein Mercedes G, ist also ein richtiger Geländewagen. Auch ein bisschen was an der Leistung gemacht. Und ich würde auch sagen, also das ist ein gutes Auto für die Klasse. Also der ist in der Altersklasse bis 1987 gestartet. Das ist ein gutes Auto, weil es einfach auch relativ stabil ist, was da ganz wichtig ist. Für uns war das auch wichtig, weil wir eigentlich nicht so ein komfortable Dakar hatten. Wir hatten also keine eigene Mechaniker dabei. Mussten eigentlich zum großen Teil selber am Auto schrauben. In der ersten Woche haben wir es eigentlich nicht machen müssen, weil eigentlich alles gut war. In der zweiten Woche hat man dann auch schon gemerkt, dass das Auto ein bisschen gelitten hat und da haben wir auch viel machen müssen. Und das ist dann auch irgendwo von der Zeit her anstrengend. Wenn du abends ins Biwak kommst, musst du eigentlich nur noch schlafen. Und wenn du dann noch das Auto noch reparieren musst, das zehrt dann schon.
Ja, für alle, die bei YouTube zugucken, kann ich ja hier mal ein Foto einblenden. Du hast bestimmt ein schönes, ne?
Ja, klar. Ich
hier. Jetzt hast du da ein bisschen was erzählt, auch mit dem Reglement. Wie wird denn kontrolliert, mit was für einem Auto, mit was für Ein- und Anbauten du da anreist? Das stelle ich mir relativ aufwendig vor, bei der Masse an Fahrzeugen und alles muss gecheckt werden.
Ja, wir haben das sogar dreimal gemacht. Also es gab die Möglichkeit, bei dem technischen Direktor, dem Terry Viadot, in Holland schon im Ende Oktober das Fahrzeug vorzuführen. Und dann hatte der die erste Einschätzung abgegeben, was man noch ändern muss, damit wir damit starten können. Das war bei unserem Auto zum Glück nicht viel. Also wir haben nur ein paar Kleinigkeiten ändern müssen, die Sitzkonsolen und hinten an der Beleuchtung ein bisschen was. Also das war okay. Dann haben wir das Auto abgegeben in Marseille. Da hat dann die zweite Begutachtung stattgefunden. Da haben sie noch irgendwas gefunden, das notausging nicht, was wir dann reparieren mussten in Jeddah. Und in Jeddah ist dann die letzte technische Abnahme gewesen, wo das Auto dann auch offiziell den Aufkleber bekommen hat. Da wird dann auch geguckt, ob der Fahrer und der Co-Pilot auch die richtigen Helme und Unterwäsche und Overalls und so ein Kram dabei haben. Und aber man muss sich vorher darüber informieren natürlich, dass wenn man ein Auto anreist, dass es nicht starten kann, wäre natürlich der größte Unfall, der passieren kann. Aber ja, ich glaube, das blauäugig geht da kaum noch einer ran.
Ja, und es wäre auch, ich sag mal, ein finanzielles Desaster, glaube ich. Du hast jetzt schon gesagt, du bist ohne Mechaniker angereist. Das heißt, nur du und dein Beifahrer, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben uns mit ein paar deutschen Teams zusammengetan. Also wir haben mit 7 Autos uns zusammen ein LKW geteilt. Das heißt, ein LKW war dabei für die Ersatzteile und da war auch ein Mechaniker drauf, den wir organisiert haben, aber den haben wir organisiert für 2 Kunden von uns. Das heißt, der hat die Kundenautos betreut. Also das war ein Lada aus der Schweiz und ein Mercedes G aus Holland, der lustigerweise auch die Klasse gewonnen hat. Also die waren richtig gute Jungs. Und wenn der dann noch Zeit gehabt hat, dann konnte der vielleicht mal bei uns drauf gucken. Aber wir konnten das dem auch nicht zumuten, weil der war den ganzen Tag im LKW, der Matthias, und der hat einen super Job abgeliefert, aber der hat auch eine richtig harte Dakar gehabt.
Also ja, der Matthias kommt nächste Woche hier zu mir, also dann kann der auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Wo habt ihr denn geschlafen?
Ja, also wir haben das eigentlich komfortabler geplant, als das dann wirklich war. Wir hatten natürlich beim Start in Jeddah und im Ziel in Jeddah hast du ein Hotel, da haben eigentlich alle. Dann haben wir noch für den Ruhetag Hotel gebucht. Da hat der Matthias aber zum Beispiel das gar nicht wahrgenommen. Das haben wir dann gecancelt, weil das Problem dann auch ist, alles, was du brauchst, ist in dem Biwak eigentlich. Und wenn du als Mechaniker dort arbeitest, die würdest du eigentlich auch nicht mehr eine halbe Stunde oder länger hin und zurück fahren, bis eine Stunde unterwegs, um ins Hotel zu kommen. Und wir waren in Heil auch im Hotel, was nicht schlecht war, weil die ersten paar Tage im Zelt war es eiskalt. Also wir haben 3 Grad nachts gehabt. Krass. Und einige Leute haben das unterschätzt. Ich wusste das irgendwie. Ich stand mit der Winterjacke am Flughafen und die haben alle gesagt, was willst du mit dem dicken Ding? Ich sag, pass mal auf, das wird noch ganz schön kalt da. Und wir haben den Rest natürlich im Zelt geschlafen. Also wir haben insgesamt 9 Nächte, glaube ich, im Zelt gehabt und die restlichen im Hotel. Und der Matthias hat halt die Ruhetagnächte auch noch im Hotel im Zelt geschlafen. Der hat dann irgendwie 12 Nächte im Zelt gehabt.
Mhm. Wahnsinn. Und sag mal, wenn du sagst, dass das da so nachts so kalt ist, ist es dann tagsüber auch nicht so heiß? Man stellt sich das ja immer so schön vor, ne? Wüstensand, ja. Und so.
Ja, das stellt man sich schön vor und ursprünglich war das auch mal so, also in Afrika, ab Marokko abwärts war das ja auch warm und in Südamerika sowieso, aber in Saudi-Arabien, wenn man so mal guckt, wo das auf der Landkarte liegt, die haben Winter dort, ja, und das wird dann 25 Grad vielleicht mal am Tag warm, aber auch nicht wärmer. Und nach Riad, also nach dem Ruhetag, sind wir dann südlich zurückgefahren. Da war es dann abends auch wärmer. Mhm. Also da war es dann keine 3 Grad mehr abends, da waren es dann abends immer noch, meine ich, 11 oder so.
Ja. Ja.
Also das ist dann erträglich, aber es ist wirklich, dort ist Winter. Ne? Ja. Also man muss da auch ein bisschen vorbereitet sein.
Ja, klar, sich einmal vielleicht im Internet schlau machen. Die Camps sind zusammen mit der regulären Dakar, oder?
Ja, und das ist natürlich total geil. Ja. Also das ist natürlich für die Leute, die es nicht kennen, ich meine, ich kenne das schon lange, aber du bist original im Dakar-Camp. Wir hatten als Nachbarn lustigerweise den Gesamtsieger, den Nasser Al-Attiyah, das Toyota-Team war quasi neben uns. Und da gab es auch eine schöne Anekdote. Der Peugeot bei uns im Team, der hat einen Schaden an der Riemenscheibe gehabt und die hatten kein Ersatzteil dabei und haben dann halt über die Lufthansa, über einen Piloten, der das im Gepäck mitgenommen hat, das kann man irgendwie buchen, keine Ahnung.
Okay.
Er hat die Riemenscheibe quasi im Köfferchen mitgebracht und hat die dann beim Zoll abgegeben in Jeddah. Und da musste die, oder in Riad, nicht in Jeddah, in Riad war es. Und da musste die Riemenscheibe durch den Zoll und dann noch ins Fahrerlager, was halt eine höhere Hürde ist, bis man da mit den Behörden durch ist. Und der Nasser Al-Attiyah, der hat das mitbekommen, weil unsere Mechaniker drüben waren und gefragt haben, ob man die Riemenscheibe reparieren kann. Der hat dann irgendeinen Scheich rübergeschickt zum Zoll, der das Ding dann rausgeholt hat und er hat dann der Nasser Al-Attiyah persönlich mit diesem Scheich die Riemenscheibe bei dem Peugeot-Team bei uns abgegeben.
Wahnsinn.
Was natürlich sensationell war. Ja,
ja, also sehr sympathisch auch.
Ja. Mhm.
Ja.
Stimmt.
Ja. Ich hab das bei YouTube verfolgt. Da wurde dieses Teil dann ja noch golden angesprüht. Ja, Wahnsinn. Erzähl mir ein bisschen was von der Strecke oder von den Strecken. Wie muss man sich das vorstellen?
Also man muss sagen, dass die das, also bei allem, was auch sein muss, ja, das ist sensationell klasse organisiert gewesen. Also wir haben beim Start, vor dem Start in Jeddah, beim ersten Camp, gab es einen Tag, anderthalb Tage, wo man Probe fahren konnte. Da haben die halt einen Roadbook gemacht für eine Probefahrt. Die Proberunde war so 22 Kilometer. Man musste da hinfahren und zurückfahren, da hat man so ein bisschen, kann man das Roadbook rein, das ist ja elektronisch, der Trippi und das Papier-Roadbook. Und bei dieser Probefahrt, da konnte man halt alles so, was abgefragt worden ist, haben die da reingepackt. Mhm. Also diese Regularity-Geschwindigkeit, weil die Dakar Classic ist keine Endgeschwindigkeitsrallye, sondern Regularity, also eine Soll-Speed. Dann die Navigation, ganz, das war super. Wir haben das 2-mal gemacht und damit wussten wir, dass das eine große Aufgabe wird, die nächsten 2 Wochen. Und da kam aber so ein bisschen da rein und das war auch klasse. Auch die Art, wie die das an die Leute gebracht haben, es war alles sehr gut organisiert. Auch die Papierabnahme mit Zeiten, wegen Corona mussten ja alle Leute relativ separat da rein. Dann haben die dann PCR-Tests gemacht. Also das war wirklich, also die haben ja auch eine große Aufgabe mit diesem Thema. Das haben die toll gemacht. Und danach sind wir halt, wir schon am 31.12. nach Heil übersetzt, wo dann die Rallye eigentlich startete. Und die Übersetzung nach Heil über die Autobahn, das sind 840 Kilometer gewesen. Das war natürlich dann auch mal für die Autos so, mal zum Gucken und Hören, ob da alles läuft und so. War auch ganz schön zum Kennenlernen. Und in Heil haben wir dann Silvester gefeiert. Abends. Und am nächsten Tag war der Prolog. Der war auch nochmal sehr kurz. Und der Prolog war auch nochmal ziemlich tricky, weil die eigentlich alles Mögliche eingebaut haben, inklusive einer Speed-Control-Zone. Mhm. Die wir natürlich dann dummerweise erwischt hatten. Aber die ganzen Punkte aus dem Prolog haben nicht für die Wertung gezählt, sondern nur die Reihenfolge für den Start. Und dann ging es halt am Tag drauf richtig los mit 148 Kilometer Sonderprüfung und die Strecke war insgesamt um die 400 lang, was dann schon anspruchsvoll war. Und den Tag drauf ist eine Etappe ausgefallen wegen Überschwemmung. Da sind wir dann nur Überführung gefahren und danach ging es halt richtig los. Also die harten Tage waren so 240 bis 300 Kilometer Sonderprüfung und gesamt dann zwischen 500 und 800 Kilometer. Also das ist
Wahnsinn.
Du fährst morgens vor Sonnenaufgang los, hast den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang hinterm Lenkrad, kommst im Dunkeln erst ins Biwak zurück, dann isst du noch schnell was, guckst, dass das Auto irgendwie für den nächsten Tag einigermaßen fit ist, tankst. Der Tank ist übrigens kostenlos dort, das ist eigentlich ganz gut für die Teilnehmer. Und dann am nächsten Morgen geht's wieder los und du stehst zwischen 4 und 5 Uhr morgens auf. Also, und das ein paar Tage hintereinander schlaucht halt wirklich.
Ja.
Und da, da merkst du auch, dass es dann irgendwann nach 2 Wochen stark an die Konzession geht.
Mhm. An dieser Stelle unterbreche ich mal ganz kurz, um euch den Supporter vorzustellen. Wenn ihr einen Energieausweis benötigt für Wohngebäude oder auch für Gewerbe, dann geht das natürlich am allerbesten und schnellsten mit einem Klick im Internet. Und das könnt ihr machen bei online-energieausweis.org. Damit kriegt ihr von einem Ingenieurbüro ganz, ganz seriös mit einem Klick einen Energieausweis ausgestellt. Hast du schwierige Situationen gehabt?
Was meinst du jetzt beim Fahren oder so?
Beim Fahren, im Auto.
Ja, wir hatten eine blöde Situation. Und zwar ist es so, dass bei der Classic die Prüfungen laufen. Also du fährst los im Start und dann hast du im Roadbook verschiedene Bilder und ab irgendeinem Bild geht dann halt die Regularity los und da musst du halt dich an die Geschwindigkeit halten. Und wenn du zu schnell oder zu langsam fährst, kriegst du Strafpunkte. Das messen die mit den Trackpoints, die du durchfährst, dann können die genau die Zeit rechnen, die du gebraucht hast. Naja, da musst du halt ein bisschen drauf gucken. Und dann gibt es Navigationsprüfungen. Das heißt, da fällt beim Trippi der Kompass aus. Das heißt, du kannst dann nur noch ungefähr in die Richtung navigieren, aber der zeigt dir nicht mehr den nächsten Punkt an, sondern du musst dann wirklich nach Kompasskurs auch fahren.
Ja.
Und am Roadbook. Und das ist halt schon schwierig. Und an dem Punkt, wo das losgeht, da kommen alle Autos, die kommen natürlich erstmal an, die fahren bis dahin schnell, bis der Arzt kommt, weil keiner will den Nachfolgenden irgendeine Spur legen, wo er lang fährt und die versuchen dann immer, sich gegenseitig abzuhängen. Und dann, wenn es richtig losgeht mit der Navigation und einer kennt sich nicht aus, dann fahren sie halt alle durcheinander wie ein Hühnerhaufen.
Ja.
Und an der Stelle waren wir gerade und vor uns ist ein Mitsubishi Pajero, den Holländer, der ist dann irgendwie, hat angehalten, stand also rechts am Rand und wir wollten links vorbeifahren und dann hat er nicht in den Spiegel geguckt oder was und hat dann halt plötzlich einfach gedreht. Also
schön.
Ist quasi links in unsere Spur reingefahren und wir sind ihm voll in die Seite gefahren. Also volles Programm mit übers Rad und so. Wir haben noch Glück gehabt, dass wir das Ding nicht umgeschmissen haben. Bei uns war der Schaden jetzt nicht so groß. Also die Stoßstange und der Kotflügel ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Dann haben wir dem kurz geholfen, seinen Kotflügel daraus zu dengeln, damit er weiterfahren konnte. Das war ärgerlich, aber gut, ist auch nicht mehr passiert. Wir konnten weiterfahren und so, aber das war eine blöde Situation. Und sonst fahrig muss man sich ein bisschen dran gucken. Also man muss ja nicht auch mit Biegen und Brechen versuchen, die Sollgeschwindigkeit einzuhalten, weil die teilweise sehr hoch ist. Also wir sind in der mittleren Geschwindigkeitszone gefahren. Also es gibt drei Klassen. H1 ist langsam, H2 ist mittlere Geschwindigkeit, die sind wir gefahren. und H3 ist die schnellste. Und wir hatten auch Sollgeschwindigkeiten im Ruckbuck stehen von 110. Teilweise ging das nicht. Mhm. Da musstest du halt in dem Bild erst langsam fahren und dann versuchen, etwas schneller das wieder aufzuholen.
Ja.
Du musstest aber auch passen, dass das Auto nicht überfährst. Ne? Es ist, hat auch ein paar Unfälle gegeben. Also wir haben ein paar Autos gesehen, die sich überschlagen haben. Es hat viele Autos da in unserem Team auch eingegeben, die sich große Schäden gefahren haben. Der hat sich die ganze Vorderachse kaputt gefahren. Da muss man halt echt aufpassen. Ne? Das ist schon, das wurde auch zum Schluss, mit Tag zu Tag wurden die Etappen teilweise schneller. Das heißt, die haben eigentlich etwas vorsichtiger angefangen mit der Sollgeschwindigkeit und haben die nachher hochgesetzt. Mhm. Dann hast du auch gemerkt, dass es auf einmal schwierig war, die einzuhalten. Ja.
Wer war überhaupt dein Beifahrer? Mal hier Shoutouts an deinen Beifahrer.
Mein Bastian Klausing, das ist mein Beifahrer gewesen. Das zum ersten Mal gemacht hat. Also hat eine große Aufgabe gehabt, weil also Beifahrer an sich ist ja schon schwierig im Offroad-Bereich mit der Navigation und dem ganzen Thema. Das ist ja also keine leichte Aufgabe. Und bei der Regularity kommt halt dazu, dass du eigentlich auch noch den Sollspeed kontrollieren musst und du musst eigentlich auch die Durchfahrtszonen kontrollieren von der Zeit her. Das ist eine Aufgabe, die konnte der nicht leisten. Und die Top-Teams, also die besten 15, die haben dafür auch noch spezielle Rallye-Computer im Auto, die am Tag vorher mit den Sollzeiten gefüttert werden oder es wird draufgespielt und dann drückst du einfach nur noch drauf, wenn du in die Sollzeitzone fährst und der Rallye-Computer sagt dir sofort langsamer, schneller. Also fürs nächste Mal, wenn man irgendwann mal da ein Ergebnis einfahren will, braucht man sowas. Das kostet 2000 Euro, aber also um da ein Ergebnis einzufahren, muss man sowas haben. Ne?
Oder es dürfte keiner haben, was ja dann auch wieder...
Oder es dürfte keiner haben. An
Classic vielleicht sogar.
Ja, aber das Problem ist, wenn es keiner haben dürfte, es gibt auch so ein paar Schlupflöcher. Du kannst dir mittlerweile aufs iPhone irgendwelche Software runterladen. Mhm. Kannst das iPhone so umbauen, dass du das auch darauf machen kannst. Und das dann zu kontrollieren, ist dann schon schwierig.
Ja.
Naja, Bastian hatte noch das Problem, dass der in der zweiten Woche sich irgendwas eingefangen hatte.
Schön.
Ja, das war nicht so lustig, weil ab Etappe 9 war die erste, glaube ich, die so schwierig war. Da kam der morgens aus dem Zelt und sah nicht so gut aus. Und abends habe ich den dann direkt bevor wir überhaupt irgendwo hingefahren sind im Biwak, habe ich den direkt bei dem Medical Center abgeladen.
Der hätte den Krabbensalat nicht essen sollen.
Ja, ich glaube, das war eher andere Sachen, die er an der Tankstelle gekauft hat. Auf jeden Fall haben die Medical Center dann festgestellt, dass der Fieber hatte, 39, und waren kurz davor, den nach Jeddah auszufliegen, wo die Rallye beendet gewesen wäre.
Ja.
Nach der ersten Infusion ist das Fieber weg gewesen, zum Glück. Und dann haben sie den auf Bewährung entlassen abends. Und der hat sich dann noch die letzten 3 Tage durchgeschleppt. Aber das war nicht so angenehm für ihn, glaube ich.
Oje, und habt ihr euch ansonsten gut verstanden oder gab es mal Gezanke?
Ja, so ein bisschen Gezank hat man immer im Auto, weil irgendeiner hat ja recht oder nicht recht.
Bei der 2 Wochen, hallo.
Wenn der Co-Pilot dich zweimal in die falsche Richtung schickt, dann bist du dann auch irgendwo. Oder umgekehrt, wenn du sagst, ich fahre ja hier lang, dann war es doch falsch. Aber es war nicht so, also wenn das Auto im Biwak angekommen ist, waren wir immer wieder Freunde.
Das ist gut. Und fahrt ihr nochmal zusammen?
Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Ich bin ja auch schon bei ihm mitgefahren als Co-Pilot. Er hat also ein moderneres Rallye-Auto, das eigentlich auch ganz gut geklappt hat. Müssen mal schauen. Mhm. Also wir haben ja da so ein Geschäftsmodell. Wir haben zwei Classic Mercedes-Benz LKWs gekauft für die Dakar als Service-Trucks und die sollen nächstes Jahr laufen dort und für neue und interessierte Leute den Service machen. Da warten wir dann auch noch auf Leute, die da vielleicht sich für interessieren.
Ja, das. Ich schreibe das mal hier überall in all diese Infoboxen rein. Hast du da irgendeine Seite oder wie kann man sich da bei dir melden, wenn man da Interesse hat?
Ja, entweder unter meiner E-Mail-Adresse, also mail@jörgsand.com oder halt im Facebook gibt es schon eine Seite. Wir sind gerade an der, also Rally Red Service Germany ist der Name. Und wir sind auch gerade an der Webseite dran. Wir müssen auch sehen, dass wir die LKWs fertig kriegen, weil die müssen noch lackiert werden und geschweißt. Das sind richtig veritable Fahrzeuge, die damals bei der Dakar auch für Mitsubishi als Service Trucks im Einsatz waren.
Gut.
Also vernünftiges Material ist am Start.
Sehr gut. Und sag mal, Jörg, was hat dich jetzt ganz persönlich gereizt, da mitzufahren?
Naja, also die Dakar mitzufahren, ist natürlich schon ein Traum, den man als Kind schon hatte.
Ich muss diese Frage stellen, weil das ist einfach eine Frage, die man stellen muss in diesem Podcast. Ja,
also es war immer ein Traum eigentlich daran, mal teilzunehmen. Und die Classic ist natürlich eine Möglichkeit, daran teilzunehmen, ohne dass man, keine Ahnung, ein Einfamilienhaus verkaufen muss dafür. Also da müssen wir jetzt auch mal zukommen zu den Kosten.
Genau, ist es eine Eigentumswohnung?
Auch nicht. Also das ist das Gute. Also sagen wir mal, wenn man eine normale Dakar mit dem Auto in irgendeinem Team mietet, das heißt, ich bezahle im Endeffekt nur noch mein Hotel, meinen Flug, Auto steht da, Service da, bla bla bla, und es ist auch ein Auto, was irgendwie vernünftig ist, dann ist man eine Viertelmillion los. Mhm. Wenn man das mit einem Side-by-Side macht, ist man 185.000 Euro los. Ist also auch irre. Bei der Classic, wenn man das machen würde, dass man sagt, all inclusive, nur Flug und Hotel vielleicht noch selbst, dann sind es bei 70.000 Euro. Mhm. Gut, bei uns war das Auto schon da. Da kann man da mal schnell 30.000 Euro abstreichen. Und wir haben das mit dem Service so organisiert, dass es uns nichts, dass wir das einfach unser Material kostenfrei mittransportiert hatten. Das heißt, uns hat das nicht so viel gekostet. Aber also wenn man es seriös machen will und hat ein eigenes Auto, dann sind sicher 40.000, 50.000 Euro schon weg. Mhm. Wenn man kein eigenes Auto hat, dann ist man so bei 70.000, 75.000 vielleicht.
Okay. Und war das für dich jetzt so eine Once-in-a-Lifetime-Experience oder machst du es nochmal?
Naja, also mir hat mal ein Kunde gesagt, der mitgefahren ist, der Christian Ruppert, viele Grüße auch hier. Er sagt, das erste Mal ist Abenteuer, beim zweiten Mal fängt der Sport an. Das ist natürlich schon so, wenn du jetzt nochmal startest, wir haben eigentlich das, was wir wollten, alles erreicht. Mhm. Wir sind mit dem Auto jeden Kilometer gefahren. Wir haben keinen Tag ausgesetzt. Die 7216 Kilometer haben wir durchgehalten und das Auto auch. Das haben das Ziel erreicht. Das ist eine tolle Erfahrung. Beim nächsten Mal würde man natürlich diesen Computer für 2000 Euro reinmachen. Man würde dann, dass man sagt, okay, jetzt wollen wir aber auch irgendwie ein Ergebnis fahren. Es geht. Also das gleiche Auto von unserem holländischen Kollegen, Sander Wolfbein und der Ono, die haben ihre Klasse gewonnen. Die waren 10. gesamt. Also das geht. Das wäre jetzt die Herausforderung. Aber eigentlich müssen wir erstmal sehen, dass wir unsere Service-Tags ans Rennen kriegen und dann vielleicht fahren wir auch damit oder sind in irgendeiner Form wieder dabei nächstes Jahr. Mhm. Das ist der Plan. Ob wir selber im Rennen dabei sind, das steht noch nicht fest.
Okay. Sehr schön, Jörg. Jetzt ist mein Zettel fast leer, aber eine Frage habe ich noch. Was war denn der schönste Moment in den 2 Wochen? Für dich?
Naja, gut, der schönste Moment war natürlich der, als wir in Jeddah die Ziellinie überfahren haben. Da ist mir ein großer Stein vom Herzen gefallen, weil auch als wir dieses Etappenziel erreicht hatten, also die letzte Sonderprüfung, da bist du natürlich schon, die letzte Geländeprüfung ist hinter dir, du bist froh, dass du da alles hinter dir hast, aber du musst ja noch die 300 Kilometer auf der Autobahn, muss das Auto ja auch noch überleben, weil die Rallye ist erst zu Ende, wenn du dort im Ziel bist, also an dem Hafen von Jeddah. Ja. Und wenn das Auto vorher liegen bleibt, ich bin ja als Journalist dabei gewesen, wie 2004 der Mickey Biason, der war Dritter, der war am Podium mit seinem Mitsubishi Pajero in Ägypten da in Sharm el-Sheikh an der Siegerrampe stand und die Rampe nicht hochkam, weil die Kupplung kaputt war bei dem Auto. Der hat die ganze Rallye schon hinter sich gehabt. Ja. Und dann ist er da nicht hochgekommen, mussten den hochziehen, da war dann 15. durch die Strafe.
Ja, das
nicht
ist echt asozial, ja.
Das Ding ist immer im Kopf. Also das war die Erleichterung, als wir den Hafen waren, dass wir reingefahren sind. Ja, was toll ist natürlich, also während der Zeit ist, also wenn du die Etappen fährst, landschaftlich ist das super. Mhm. Auch wenn du dann, selbst wenn du morgens dahin fährst und siehst jeden Morgen den Sonnenaufgang in der Wüste und fährst in einer Landschaft, wo du in alle Richtungen aus dem Auto guckst und nur Natur siehst. Du siehst keinen Elektrizitätsmast, du siehst keine Siedlung, du bist komplett allein in der Welt unterwegs und das ist schon ein tolles Gefühl. Auch die Fahrt dadurch, das ist schon landschaftlich total interessant und die haben uns auch große Aufgaben gestellt. Aber wir sind da diese Wadis rauf und runter gefahren, also diese ausgetrockneten Flussbetten mit riesen Felsen drin, mit also das tiefer Sand und du brauchst auch ein bisschen Leistung beim Auto, sonst ist das ein bisschen mühselig. Also es war schon, und wenn alles funktioniert, wenn du dann fährst und kommst da durch, ist das schon irgendwie auch ein sehr schönes Gefühl, ja.
Ja, es klingt so ein bisschen wie die Essenz vom Offroad-Sport, ne? Also das, weswegen man das eigentlich so gerne macht, hat man da alles.
Ja. Ja, das stimmt.
Ja, sehr schön. Also ich bin hooked. Ich freue mich auf jeden Fall auf die anderen Gäste, die noch mehr erzählen. Und danke, dass du dir die Zeit hier genommen hast. Und ja, dann wünsche ich mir von dir noch ein schönes Foto von deinem Auto. Gerne auch von der Siegerehrung, wenn du hast. Und vielleicht noch eins vom Sonnenaufgang.
Ja.
Sehr gut. Also, dann würde ich sagen, wir sehen uns vielleicht diesen Sommer nochmal. Ich weiß nicht, ja, bist du bei der Breslau auch irgendwie zugegen?
Weiß ich noch nicht, wir sehen uns vielleicht bei 24-Stunden-Rennen am 19. August. Ja.
Da bin ich im Urlaub, da bin ich leider nicht da. Oh. Das ist immer in diesem August, wir in Bayern, wir haben ja nur im August die Ferien. Mhm. Also sind wir da auch immer weg, leider.
Ja.
Aber wer weiß, wo man sich nochmal sieht.
Mal gucken.
Alles klar. Danke, Jörg.
Jo. Bis später.
Bis später. Ja, sehr schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wissen wollt, was man bei der Classic Dakar als Beifahrer, Co-Pilot und Navigator so zu tun bekommt, dann hört nächste Woche rein. Da habe ich den Adi Ruhaltinger zu Gast und der ist der Beifahrer vom Ernst. Die fahren in einem alten Peugeot und naja, lasst euch überraschen. Bis nächste Woche.